So, liebe Gemeinde, mein Name ist Esther Marco. Ich hoffe, das Mikro ist an. Man hört gut. Ach, super. Okay, ich möchte nur mal kurz meiner Person was sagen, damit ihr wisst, warum ich überhaupt hier stehe und predigen darf. Ich studiere Theologie an dem Theologischen Seminar Rheinland. Und im Rahmen dieses Studiums darf ich eine Predigt halten für das Fach Hermeneutik. Das ist jetzt Ende März dann auch zu Ende und das ist sozusagen der Abschluss. Muss man ein bisschen beweisen, dass man was gelernt hat. Aber deswegen stehe ich dann jetzt hier. Als ich John das mitgeteilt habe oder gefragt habe, hat er gleich sein Handy geholt und sagte zu mir, 11. Februar, Amos 5. Da war ich gleich zweimal geschockt. Einmal 11. Februar, okay, das steht, das ist jetzt schon. Aber Amos 5 und Amos, das Buch Amos, das ist ja ein Buch aus dem Alten Testament, aber wer kennt schon das Buch Amos? Und dann darf ich daraus predigen. Aber ich glaube, John hat es mir angesehen, dass ich geschockt war. Er sagte, ja, wir können noch tauschen, wenn du willst. Und aber er sagte noch zu mir, lass es mal zu, guck mal, was Gott zu dir sagt und was er in der Vorbereitungszeit so alles bewirken kann und wie er sich offenbaren kann. Und dann schauen wir weiter. Und dann hat er tatsächlich recht. Er hat absolut recht. Gott offenbart sich jedem, der das haben will. Und als ich da mich reingelesen habe, ist mir Psalm 119, Vers 130 eingefallen. Da steht, im Leben eines Menschen wird es hell, wenn er anfängt, dein Wort zu verstehen. Und tatsächlich, je mehr ich mich da reingelesen habe, und eben habe ich mehr verstanden und es wurde ein bisschen hell. Und das ist nämlich, was ich den Kindern im Kindergottesdienst auch immer sagen will und versuche immer mitzuteilen. Das Buch, die Bibel, ist ein Buch nicht nur für Erwachsene, sondern dass die Bibel an sich so, wie sie ist, ist für jeden gedacht. Gott hat sie so gestaltet, dass jeder dran lesen kann und jeder damit was anfangen kann. Und selbst, habe ich gesagt, selbst Kinder, kleine Kinder, große Kinder, die können hier alle lesen. Und das oder alte Kinder, jeder kommt damit klar. Und dann hatte ich einen ganz neugierigen Jungen in der Gruppe und dann sagte der, auch für Behinderte? Und dann habe ich gesagt, ja, tatsächlich. Ich hatte ja das Vorrecht, im Herbst 5 Wochen lang Praktikum bei den Menschen mit mehrfacher Behinderung zu machen. Und da durfte ich dann aus der Bibel lesen. Und ich habe gesehen, ich habe selber erlebt, wie einfach nur aus der Bibel zu lesen, ohne dass ich das irgendwie so gestalte, einfach nur draus lesen. Und das hat sie berührt. Das kam an. Und das haben die auf ihre Art und Weise verstanden. Das war faszinierend. Deswegen, ich bin, seit ich in der Bibelschule Kirchberg war, da hatten wir das mit dem Textstudium angefangen und seitdem ist der Funke bei mir auch rübergesprungen. Ich finde das sehr schön und sehr interessant und spannend, in der Bibel zu lesen und dann Sachen zu entdecken. Und wenn eine Predigt gehalten wird, die sich an der Bibel orientiert und an dem Wort Gottes, dann ist es die gute Botschaft. Und das finde ich so schön und spannend, dass egal was man predigt, wenn es aus der Bibel kommt, das ist doch die gute Botschaft und das kommt auch an. Und das ist mein Gebet gewesen, auch für heute, dass heute die gute Botschaft, die Gott mitteilen möchte, ankommt. In Jesaja 52, Vers 7 steht, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboden, der da Frieden verkündet, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Und genau darum geht's heute. Gott ist König, wir predigen Gutes aus der Bibel und das ist mein Wunsch, dass es heute auch rüberspringt. Für mich persönlich, wie gesagt, das ist immer ein Schatz und da passt noch der Psalm 119, Vers 162 dazu, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Und so sehe ich das für mich. Heute habe ich große Beute gemacht, weil ich mich da vorbereitet habe und ich möchte das mitteilen. Und jetzt, das war es jetzt mit der Einführung, darf ich mit der Predigt starten. Den Titel meiner Predigt habe ich Herz versus Taten genannt, weil ich gewiss bin, dass bei Gott die Herzenshaltung mit den Taten entsprechen muss. Die Herzenshaltung ist ihm nicht wichtiger als die Taten und die Taten sind ihm nicht wichtiger als die Herzenshaltung. Also das geht so Hand in Hand und das muss immer im Gleichgewicht sein und bei Gott, glaube ich, ist es so und das ist ihm wichtig und will er uns wahrscheinlich heute mitteilen. Ich glaube, dass das so die ganze Predigt begleiten wird. Mein Text geht aus Amos 5, Vers 21 bis 24. Ich würde ihn jetzt kurz vorlesen. Ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastgelber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Das sind jetzt harte Worte. Also es geht hier um tiefe Emotionen, Hass, Verachtung und zum Schluss noch eine Forderung auf Recht und Gerechtigkeit. Ich würde vorschlagen, und ich schlage vor, wir teilen den Text in zwei, einmal Vers 21 bis 23 und zum Schluss gucken wir dann auf Vers 24 und zur Verinnerlichung lese ich nochmal 21 bis 23. Ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastgelber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Jetzt hat sich mir die Frage gestellt, was hat denn den lieben Gott dazu gebracht, solche Emotionen hervorzubringen? Ich meine, kann es sein, dass er den Gottesdienst und die Anbetungsmusik nicht mag? Wir erinnern uns, er hat doch Moses die Vorschriften gegeben, wie ein Gottesdienst abzulaufen hat. Und jetzt sagt er, ich hasse euch, hört auf damit. Ich will das nicht mehr sehen und nicht mehr riechen und nicht mehr hören. Da muss was Schwerwiegendes vorgefallen sein. Da muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Und ich möchte nur kurz noch dazu sagen, zu dem historischen Kontext, als Amos dieses Wort spricht, da ist das Land Israel schon in zwei geteilt. Da gibt es das Nordreich und das Südreich. Amos selber, der ist ein Schafhirte, der nebenher noch Feigenbäume züchtet. Und ich habe so einen blauen Punkt unterhalb von Jerusalem gemalt, damit man sieht ungefähr, wo Tekoa ist. Da ist ungefähr das Gebiet Tekoa, da kommt Amos her, also im Südreich. Und jetzt beruft ihn Gott, damit er nach Norden geht und da Bethel und Samaria diese Gerichtsworte überbringt. Und jetzt müssen wir mal gucken, was ist da passiert? Warum ist das Nordreich jetzt so schlimm dran, dass er sagt, er möchte das nicht mehr sehen? Wir lesen im gleichen Kapitel von Vers 10 bis 12, da steht ein Teil von dem, was da los ist. Sie hassen Richter, die ehrlich sind, und sie verachten Menschen, die die Wahrheit sagen. Ihr tretet die Armen in den Staub und nehmt Getreidegaben von ihnen. Deshalb werdet ihr nie in den prächtigen Steinhäusern wohnen, die ihr gebaut habt. Ihr werdet nie den Wein von den herrlichen Weinbergen trinken, die ihr gepflanzt habt. Denn ich kenne die große Zahl eurer Sünden und Verbrechen. Ihr bekämpft die Ehrlichen, ihr nehmt Bestechungsgelder an und beugt das Recht der Armen. Das sind schwerwiegende Sünde in den Augen Gottes, die soziale Ungerechtigkeit. Also der Gottesdienst findet zwar statt, die kommen und haben auch Loblieder, Lobpreis und alles, was dazugehört, Brandopfer, alle Opfer bringen sie, aber das, was im Alltag passiert, das war wohl nicht in Ordnung. Und er sagt es hier und zeichnet das ganz genau auf, was denn nicht in Ordnung war. Im Alten Testament wissen wir, dass das Recht immer in den Toren gesprochen wurde. Das heißt, am Stadttor, da versammelten sich die Ältesten und klärten sie halt die Problemfälle, die vorgebracht wurden. Ich habe jetzt ein Bild mitgebracht aus meiner Elberfelder Bibel. Hier sieht man, wie so ein Tor aussah. Das hat man bei den Ausgrabungen gefunden. Der erhobene Platz, da saß der Richter und da sieht man so eine Sitzreihe aus Steinen. Da ist ein schwarzer Pfeil, ich hoffe, man kann das sehen. Da saßen dann die Ältesten. Und auf dem nächsten Bild sieht man, wie das ungefähr damals ausgesehen hat, dass die Leute dann dahin kamen und sich Gerechtigkeit erhofften. Und in einem anderen Kapitel prangert Amos noch die die Reichen an, beziehungsweise der Reichtum, der wurde auf Kosten der Armen aufgebaut. Und im nächsten Bild sieht man dann Elfenbeinschnitzerei. Da sagt er nämlich, dass die Reichen eine Sommerresidenz und eine Winterresidenz hatten und diese ausgeschmückt waren mit Elfenbeinschnitzereien. Und tatsächlich hat man bei den Ausgrabungen in Israel so Elfenbeinschnitzereien aus dieser Zeit gefunden. Und dann gibt's diese Elfenbeinschnitzerei, die man gefunden hat, so wie ein Befestigungsstein aus diesem Tor. Das aus dem ersten Bild kann man heute noch in dem Britischen Museum sehen. Ich glaube, dass Gott das jetzt zugelassen hat, dass man das findet. Vielleicht hat er auch eine Botschaft für uns, dass er uns daran erinnert. Was damals wichtig ist, ist für uns heute vielleicht auch noch wichtig. Finde ich interessant, dass man das heute noch sehen kann aus dieser Zeit. Also es ist aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. So, jetzt haben wir festgestellt, es gibt kein Recht mehr. Und tatsächlich war das so, dass das ganze Nordreich von dieser Korruption und von diesen schlimmen Verbrechen, sozialen Verbrechen, befallen war. Wir lesen im gleichen Kapitel, Vers 4 und 5, so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht nach mir und ihr werdet leben. Sucht nicht Bethel auf, geht nicht nach Gilgal, und zieht auch nicht nach Beersheba. Jetzt ist halt die Frage, warum listet er diese Städte hier aus dem Nordreich auf? Weil da das ganze Nordreich befallen war. Und wir können uns jetzt hier kurz daran erinnern, was war Bethel denn? Bethel heißt doch das Haus Gottes. Und wir erinnern uns, da baute Abraham den Altar auf, als er nach Kana ankam. Und Jakob sah da Gott. Wir erinnern uns an die Himmelsleiter. Also das war ein sehr besonderer Ort. Wir erinnern uns auch an die Stadt Gilgal, die hier aufgezählt wird. Da baute Josua aus 12 Steinen aus dem Jordan auch einen Altar und sagte dann zu dem Volk, wenn eure Kinder euch fragen, was das hier bedeuten soll, dann sagt ihnen, hier hat uns Gott aus der Knechtschaft herausgeholt, aus Ägypten. Das war auch ein Andenken an das, was Gott für dieses Volk gemacht hat und was für ein großes Wunder er vollbracht hat. Und Beersheba, die Stadt, die hier auch genannt wird, das war das Haus Josef. Aus dem Haus Josef stammen zwei große Stämme, einmal Ephraim und Stamm Manasse. Und Josef war ja das sehr große Glaubensvorbild für dieses Volk. Und wir sehen jetzt, zu dieser Zeit hat es überhaupt nichts mehr mit Jahwe zu tun, mit dem großen Gott. Und ich möchte nur kurz noch zu der Geschichte sagen. Wir kennen doch den König Saul, David und Salomo. Das waren die drei Könige, die über ganz Israel geherrscht haben. Und als König Salomo gestorben ist, da hatten sie sich zerstritten. Und der erste König aus dem Nordreich war der König Jerobeam der Erste. Und als er das Land geteilt hat oder als das Land geteilt wurde, hatte er jetzt Angst, dass das Volk aus dem Norden in den Süden wandert, weil da war nämlich der Tempel in Jerusalem, das ist im Süden. Und da hatte er jetzt Angst, dass die weggehen und ihm nicht mehr die Treue halten. Und da hat er sich was einfallen lassen und das sehen wir in 1 Könige 12, 28, Vers 29. Ich lese mal kurz, was er sich da überlegt hat. So überlegte der König. Deshalb ließ er zwei goldene Kälber anfertigen und sagte zum Volk, es macht euch zu große Umstände, wenn ihr nach Jerusalem gehen müsst. Seht her, dies sind eure Götter, die euch aus Ägypten herausgeführt haben. Er stellte das eine in Bethel auf und das andere in Dan. Und das wurde dem Volk zur Sünde. Und das war der Anfang des Nordreichs. Und jetzt sind wir 170 Jahre später beim Jerobeam dem Zweiten. Und das hat die ganze Zeit über kein Ende gehabt, das ging die ganze Zeit über so. Und jetzt schickt aber Gott Amos aus dem Südreich ins Nordreich, um die Gerichtsreden zu bringen. Als Amos in das Nordreich kommt, fängt er aber an mit einer Gerichtsrede für die Nachbarländer. Es gibt 6 Nachbarländer, habe ich ein Foto mitgebracht. Und Amos hat für jedes Land eine Gerichtsrede. Und in jedem dieser Reden geht es immer um soziale Missstände, um soziale Ungerechtigkeit. Und ich kann mir gut vorstellen, als Amos jetzt hier diese Reden hält über diese Nachbarländer und denen die Vernichtung voraussagt, hat das Volk Israel bestimmt sich gefreut. Weil sie warten ja auf den Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn wird die Feinde vernichten und das Volk Israel wird dann endlich als Sieger dastehen. Darauf warten sie, darauf hoffen sie. Und jetzt kommt Amos und hält so Vernichtungsreden für die Nachbarländer. Da haben sie sich natürlich gefreut. Aber da hört Amos nicht auf. Er macht weiter und hält jetzt Gerichtsreden gegen das auserwählte Volk. Und wir lesen aber in Amos 18, Vers 20, Kapitel 5, Vers 18 bis 20, das ist das gleiche Kapitel, was da war, was Amos denn über diesen Tag des Herrn sagt. Furchtbar wird es für euch werden, die euch nach dem Tag des Herrn sehnt. Ihr wisst ja nicht, was ihr euch da wünscht. Dieser Tag wird finster für euch werden und nicht hell. An jenem Tag werdet ihr sein wie jemand, der vor einem Löwen flieht und nur um dann einem Bären zu begegnen. Wenn er dem Bären entkommen ist, stützt er sich mit der Hand an eine Wand in seinem Haus und wird von einer Schlange gebissen. Ja, der Tag des Herrn wird ein finsterer Tag sein und nicht hell. Ein schwarzer Tag ohne einen Funken Hoffnung. Das ist genau das Gegenteil, was die sich erhofft und erwartet haben. Ich habe mal jetzt vor kurzem in einem Buch gelesen, da ging es um eine Pilotin, die Hochgeschwindigkeitsmanöver in ihrem Jet geübt hat. Und während sie da übte, stellte sich jetzt alle Kontrollgeräte darauf ein, was sie für den steilen Anstieg hielt und rammte den Jet in den Boden. Sie flog kopfüber. Sie hatte nicht gemerkt, dass sie kopfüber flog und rammte den Jet in den Boden. So stelle ich mir das vor, war das jetzt für das Volk Israel. So kann ich mir das vorstellen, dass es denen auch ging. Sie erwarteten den Tag des Herrn, dass sie als Sieger hervorgehen. Und jetzt sagt Amos, ihr wisst nicht, was ihr euch da wünscht. Das ist was ganz anderes. Und es soll ja nicht gut ausgehen. Aber wieso hat überhaupt der Amos den Mut, daherzukommen? Weil Nordreich und Südreich, die waren ja jetzt gespaltet, die hatten ja auch nicht die besten Beziehungen zueinander. Und er kommt trotzdem, hat den Mut. Und Amos sagt uns das in Kapitel 3, Vers 8. Sagt uns Amos, warum er diesen Mut hat, sagt er, wenn der Löwe gebrüllt hat, muss man sich da nicht fürchten. Und wenn Gott der Herr gesprochen hat, muss dann nicht der Prophet das Offenbarte ankündigen? Ja, er hatte den Mut, weil er wusste, warum er kommt. Er wusste, wer ihn geschickt hat. Und hier geht es um den Löwen, der brüllt und dass man sich da fürchten muss. Aber hier geht es nicht um eine Angst. Nicht um das Fürchten in dem Sinn, dass man Angst hat, sondern um das Fürchten von Ehrfurcht, dass man aufwacht, dass man sich wieder neu orientiert auf Gott hin. Und die Frage ist jetzt für mich, was möchte Gott erzählen und was wäre denn dann die Lösung? Und dann ist uns noch der letzte Vers aus dem Predigttext übrig geblieben, Vers 24. Ich lese den nochmal. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Und als ich das jetzt gelesen habe, da musste ich wieder staunen. Ich finde, das ist eigentlich so ein simpler Vers, aber da steckt schon irgendwie so viel Gehalt da drin. Und vor allem, Gott vergleicht jetzt das Recht mit fließendem Wasser und Gerechtigkeit mit einem Fluss, der nie austrocknet. Das ist irgendwas so was Weiches, so was Angenehmes, fließendes Wasser. Er vergleicht nicht das Recht mit einer Peitsche, die man auf den Rücken kriegt als Strafe oder mit einer ganz anderen bösen Strafe, sondern das ist Wasser, das ist angenehm, das ist lebensspendend. Und Gott spricht in diesem Buch, im Buch Amos, sehr viel mit Bildern. Und ich finde es faszinierend, dieses Buch. Also ich kann es nur empfehlen, lest es euch. Und der Schluss ist ein super schöner Schluss. Aber lest es zu Hause. Und wir erinnern uns an den Vers, den ich gelesen habe, mit dem Löwen, dem man entgegenkommt. Ich meine, wenn Gott jetzt gesagt hätte, hey, der Tag des Herrn, der wird schlimm für euch werden, und da gibt's keinen drinnen, es ist einfach schlimm, dann kann man sich vielleicht nicht so genau vorstellen, weil ich meine, schlimm ist nicht für jeden schlimm. Das eine, was für den einen schon schlimm ist, ist für den anderen noch nicht ganz so schlimm. Aber er verwendet jetzt ein Bild, und so kann sich jede Person und jeder Einzelne was darunter vorstellen. Man begegnet einem Löwen. Das ist ja schon mal grauenhaft. Und dann kommt man ihm und begegnet dem Bären. Und dann rennt man dem auch davon, ist dann im Haus und meint, okay, man ist jetzt sicher. Und dann kommt die Schlange und beißt einen. Also da kann sich jeder was darunter vorstellen. Da hat ja jeder schon in seinem Kopf so Bilder. Und so spricht Gott ganz klar, damit man weiß, woran man ist. Und jetzt macht er jetzt diesen Vergleich, bringt er diesen Vergleich mit dem Recht und dem Wasser. Und wir wissen ja, wir erinnern uns, das Wasser ist allgemein ein wichtiges Element in der Bibel. Und im Alten Testament habe ich mich daran erinnert, dass die kultische Reinigung der Priester die Sündenvergebung darstellte. Also die Priester mussten sich unter fließendem Wasser reinigen und das war dann sozusagen die Sündenvergebung. Und dann spricht er noch von einem Fluss, der niemals austrocknet. Ein Fluss, der niemals austrocknet, der spendet dauerhaft Leben. Da, wo Wasser fließt, da wächst was, da gedeiht es immer. Und das ist dann der Segen Gottes. Und das ist für mich so ein ganz schönes Bild, wenn die Gerechtigkeit Segen bedeutet. Und wenn die Gerechtigkeit und das Recht Sündenvergebung und Segen bedeutet. Was mir nämlich aufgefallen ist, als ich das hier noch gelesen habe, im ganzen Buch Amos geht es gar nicht darum, dass irgendjemand oder diese Leute, die Menschen, die ungerecht behandelt wurden, zu Hilfe geschrien hätten. Ich habe mich erinnert, als Gott Moses berufen hat, nach Ägypten zu gehen, um das Volk aus Ägypten herauszuholen. Da hat er zu Moses gesagt, ich habe ihre Schreie gehört. In diesem Buch wird das so nicht gesagt. In diesem Buch aber wird Gott trotzdem aktiv. Und dann habe ich mich gefragt, was hat ihn dazu bewegt? Und dann ist mir sofort eingefallen, ja, sein Wesen. Sein Wesen ist Gerechtigkeit. Und er schaut nicht nur das, was die Leute machen und sagt, oh, die Taten sind gut, der Gottesdienst, der läuft gut, fängt pünktlich an, das ist super. Nein, er schaut nämlich weiter, er schaut tief ins Innerste und schaut nämlich, was im Alltag passiert. Er schaut nämlich den Leuten auf die Hände und auf das Herz. Und er hat festgestellt, das Herz ist nicht in dem Gottesdienst oder bei ihm. Und deswegen muss er da aktiv werden. Er ist ja nicht sofort aktiv geworden. Er hat ja Zeit gelassen. Und jetzt spricht Amos, ich meine, heute kennen wir die Geschichte, wir wissen, die haben ja nicht drauf gehört und dann kamen sie auch ins Exil. Aber er hat ihnen Zeit gelassen. Er hat rechtzeitig gesprochen, hat noch Zeit eingeräumt. Nach Amos kommt dann der nächste Prophet, der hat auch eine Botschaft. Und so ist Gott. Der teilt sich mit und möchte in die Beziehung und lässt auch Zeit. Und dann ist mir auch eingefallen, wo mir klar war, hier hat niemand zu Hilfe geschrien, aber Gott hat reagiert. In Psalm 94, Vers 9 steht, kann der, der eure Ohren gemacht hat, taub sein? Und kann der, der euch die Augen gab, blind sein? Gott ist nicht taub, Gott ist nicht blind, er sieht alles. Und er ist auch gerecht. Er ist zwar lieb, es ist der liebe Gott, Liebe ist für ihn das A und O, aber anscheinend ist Gerechtigkeit für ihn auch das A und O. Und die herrschende Korruption war das Problem und der Alltag, der nicht gepasst hat. Deswegen möchte ich heute euch ermutigen. Das ist ein gutes Wort, was wir heute gekriegt haben. Das ist die gute Botschaft. Ich möchte diejenigen, die ermutigen, die aus irgendeinem Grund unterdrückt werden. Aus irgendeinem Grund erfahren sie Ungerechtigkeit. In welchem Bereich auch immer. Ich möchte euch ermutigen. Der Gott, der euch geschaffen hat, der sieht das. Und er wird Gerechtigkeit für euch schaffen. Das wird er machen. Und dann möchte ich noch diejenigen ermutigen, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen selber andere ungerecht behandeln oder andere benachteiligen, wie auch immer. Ich möchte diejenigen ermutigen, kehrt um, fliegt nicht kopfüber. Gott möchte euch Sündenvergebung und Segen schenken. Und das ist die gute Botschaft. Es ist Sündenvergebung und Segen für jeden da. Und deswegen Ermutigung, lasst es, kehrt um. Was mich faszinierend in diesem Buch, eigentlich wäre ich sozusagen schon am Ende der Predigt, aber ich kann es nicht lassen, weil in diesem Kapitel, trotz der ganzen Dramatik, die hier passiert und trotz dieser schlimmen Situation, die da herrscht und die Gott anspricht, und trotz allem findet Amos Zeit für einen Vers, für eine Doxologie sozusagen, die Hymne zu Ehren Gottes. Und ich möchte das mal vorlesen, weil mich das einfach fasziniert hat. Er, der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat. Er, der die Finsternis in den Morgen verwandelt und den Tag in die Nacht. Er, der das Wasser aus den Meeren herbeiruft und es als Regen über dem Land niedergehen lässt. Herr ist sein Name. Und ganz am Ende des Kapitels 5, das endet mit den folgenden Worten: Der Herr, dessen Name Gott der Allmächtige ist. Und je nach Übersetzung steht da Gott Zebaoth oder Gott der Heerscharen. Das ist doch ein Wort, oder? Das ist Gott der Allmächtige, Gott der Heerscharen. Der kämpft für uns. Wenn der Löwe brüllt, soll man sich fürchten, beziehungsweise dann soll man in Ehrfurcht gehen und Gott die Ehre geben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe euch mitgebracht ein paar Bilder von dem Siebengestirn, von dem Amos hier spricht, und dem Orion. Ich meine, wenn man das sich mal anschaut, wer ein gutes Gerät hat und einen klaren Himmel hat, der kann nämlich das ganze Universum bestaunen. Und dann sieht man lauter, lauter viele, viele Sterne. Und dann überlegt man, wir als Menschen, wir haben gar keine Zahl, die diese Menge fassen kann. Wir können die gar nicht zählen, so viel ist es. Und die Bibel sagt uns, Gott kennt jeden einzelnen Stern beim Namen. Das sind nicht irgendwelche Sterne, sondern die haben einen Namen. Und da müssen wir uns überlegen, wir hier auf der Erde, wie klein ist doch die Erde im Vergleich zu diesem ganzen Universum, das Gott geschaffen hat. Und trotzdem, jeden einzelnen von uns sieht er. Und trotzdem, auch wenn wir es vielleicht nicht über die Lippen bringen oder nicht um Gerechtigkeit fragen können oder bitten können, er sieht es und macht es trotzdem, weil jeder ihm wichtig ist. Und die Gerechtigkeit jedes Einzelnen ist ihm wichtig, nicht nur der Allgemeinheit. Er guckt auf jeden Einzelnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Höchste meines Lebens ist, ihn zu kennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Ich möchte nur ganz kurz das noch mit euch singen. Wenn ihr das kennt, könnt ihr gerne mitmachen, weil ich finde das sehr bewegend. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Dich kennen mehr und mehr. Dich kennen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herrn, ihn zu lieben. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Dich lieben mehr und mehr. Dich lieben mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. und ihm zu dienen. Das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Dir dienen mehr und mehr. Dir dienen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Das ist mein allerhöchster Wunsch. Und jetzt habe ich die Frage, ob es hier irgendjemanden gibt, der auch so mutig ist. Ich habe nämlich einen Löwen mitgebracht. Und zwar ist es als Anhänger, als Schlüsselanhänger. Und der soll uns daran erinnern, dass der Löwe für uns kämpft. Auch wenn wir manchmal nicht mehr den Mut finden, uns da zurechtzufinden, aber er kämpft für uns und er ist immer da. Ich habe 5 Stück. Gibt es jemanden, der den haben möchte? Ich möchte den gleich loswerden. Jawohl, darf ich den schmeißen? Dankeschön, der eine ist weg. Wir haben noch mal. Super, jawohl, gerne. Upsala, jawohl. Und ich habe noch 2. 2 sind noch da. Jawohl, gerne. Super, hat geklappt. Haben wir noch jemanden? Der letzte Löwe? Ansonsten dürft ihr gerne nachher bei mir vorbeikommen. Ah, da ist noch jemand. Gut, danke. Amen.